Ja, die letzten, glaube ich, mittlerweile schon 5 Wochen haben wir uns mit dieser Serie beschäftigt. Und die letzten 2 Wochen ging es auch schon um das Thema, um was es heute wieder gehen wird, nämlich Geld. Und heute möchte ich da noch ein drittes und letztes Mal drüber sprechen. Und ich hoffe, ihr seid bereit, euch nochmal darauf einzulassen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der denkt sich, wie bitte, sollte nicht die Kirche einer der wenigen Orte sein, wo nicht dauernd über Geld gesprochen wird? Und jetzt predigt der Pastor auch noch regelmäßig über Geld. Und das ist wahr. Ich glaube, Kirche sollte ein Ort sein, wo Geld nicht im Mittelpunkt steht. In der Kirche muss es immer zuerst um Gott gehen und um seinen Plan für unser Leben. Und ich bin überzeugt, dass jede Kirche, die diesen klaren Fokus verliert, dass Gott im Mittelpunkt steht und dass sein Plan für unser Leben im Mittelpunkt steht, letztlich den Bach runtergeht. Und ich glaube, dass wenn wir uns im Land umschauen, wir leider viele solcher Kirchen sehen können, wo Gott und sein Plan für uns irgendwie nicht mehr im Mittelpunkt steht und deswegen es nicht gut aussieht. Doch wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir gleichzeitig, dass Geld einer der größten Faktoren davon ist, die Menschen davon abhalten, so zu leben, wie es Gott gefällt. Geld ist einer der größten Faktoren im Leben von Menschen, der dazu führt, dass Menschen nicht Gott folgen, sondern ihre eigenen Wege gehen. Jesus begegnet mehrmals Menschen, die sich entscheiden, ihm nicht nachzufolgen, aus finanziellen Gründen. Es liegt einfach viel Versuchung, um mal diese biblische Vokabel zu benutzen, viel Versuchung im Umgang mit Geld. Neid, Geiz, Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug und man könnte die Liste lange erweitern. Andererseits, und das macht die Bibel auch klar, liegt sehr viel Segen in einem gesunden und gottesfürchtigen Umgang mit Geld. Wenn wir zu einem gesunden, gottesfürchtigen Umgang bekommen, liegt sehr viel Segen und sehr viel Gutes darin. Und ich möchte ganz ehrlich sein, klar, ja, als Kirche wollen wir auch Geld haben. Wir brauchen auch Geld haben. Sonst könnten wir dieses Gebäude nicht besitzen, sonst könnten wir hier nicht heizen, was nicht immer so gut klappt, aber wir versuchen es. Sonst könnte ich nicht als Pastor arbeiten. Und trotzdem darf es darum niemals primär gehen. Und ich hoffe, das könnt ihr mir glauben, wenn ich hier über Geld predige. Wir als Kirche brauchen Geld. Das kann ich nicht leugnen, das will ich auch nicht leugnen, das ist einfach Tatsache. Und gleichzeitig ist das nicht mein Fokus. Wenn ich über Geld rede, dann möchte ich hauptsächlich nicht, dass die Finanzen der Gemeinde sich verbessern. Das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt. Aber hauptsächlich geht es mir darum, dass ich und dass wir alle lernen, mit Geld so umzugehen, wie es Gott ehrt. Mit Geld so umzugehen, wie Gott sich das gedacht hat. Damit wir in unserem eigenen Leben den Segen empfangen können. Damit unser Umgang mit Geld nicht von Sorgen, von Gebundenheit und von Sünde geprägt ist, von Neid und von Geiz, von Betrug und Lug, sondern dass unser Umgang mit Geld von Freiheit geprägt ist, von Segen, von Freude, von Dankbarkeit. Dass unser Umgang mit Geld so ist, wie Gott sich das gedacht hat. Und das Zweite, was mir wichtig ist, wenn ich über Geld rede, Gott hat mich berufen, ihm zu dienen. Ich diene als Pastor nicht zuerst der Gemeinde, sondern zuerst Gott. Und trotzdem bin ich mir vollkommen bewusst, dass ihr durch eure Spenden, durch eure Großzügigkeit dazu einen entscheidenden Beitrag leistet. Gott ist mein Versorger. Aber im vollzeitlichen Dienst kann ich letztlich nur sein, weil ganz viele von euch sagen, ja, ich beteilige mich finanziell in der Gemeinde und ich gebe großzügig. Und deswegen möchte ich auch sagen, wenn ich hier vorne stehe, dann stehe ich auch in Dankbarkeit hier vorne. Und ich bin jedem von euch, der sagt, ich bringe mich finanziell ein, ich gebe einen Teil von dem, was Gott mir gegeben hat, weiter in die Gemeinde dankbar. Denn ganz realistisch, ganz praktisch muss man sein, das finanziert unsere Gemeinde und damit finanziert es auch mein Gehalt. So, das waren meine Vorbemerkungen. Einfach so nochmal so ein bisschen zum Einordnen. Was hat das auf sich, wenn ich über Geld rede? Und was ist mir da wichtig? Und ich hoffe, ihr könnt das einfach so von meinem Herzen nehmen. Doch jetzt komme ich in mein eigentliches Thema für heute. Und dazu möchte ich gern zuerst mal einen Blick auf Gott werfen. Dafür habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe mal, ihr könnt das hier so sehen. Ja, jetzt funktioniert es wieder nicht. Weißt du, wo du klicken musst? Jetzt, oh wow. Okay, eine wunderschöne Unterwasserwelt. Beeindruckend und schön. Ja, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, so ein Unterwasserfoto. Okay, und noch ein letztes, drittes Bild. Was für eine Schönheit. Was für viele Farben. Wie wunderschön ist das? Wenn ich diese Schönheit sehe, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass das alles durch Zufall entstanden sein soll. Und trotzdem konnte bis vor kurzem kein Mensch diese Schönheit wirklich bewundern. Erst als die Taucherbrille erfunden wurde, konnte man diese Schönheit, die Gott unter Wasser versteckt hat, überhaupt sehen und bewundern und erkennen. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann möchte ich euch und mir selbst eine Frage stellen. Wie muss dieser Gott sein, der eine solche Schönheit erschafft und sie dann unter Wasser versteckt? Wie muss dieser Gott sein? Was sagt uns das über Gott? Ich habe euch noch drei Bilder mitgebracht. Ein Bild so, jetzt haben wir nach unten geschaut, jetzt schauen wir nach oben in den Sternenhimmel. Ja, ich liebe das, die Sterne zu betrachten. Bis vor kurzem haben wir in Hamburg gewohnt. Und wenn man dort nachts in den Himmel geguckt hat, hat man fast nichts gesehen. Die Stadt war einfach zu hell. Aber jetzt hier in Zickhofen, wo wir wohnen, wenn man da nachts rausguckt, da sieht man diesen wunderschönen Sternenhimmel. Vielleicht noch nicht ganz so beeindruckend wie hier und trotzdem schon wunderschön. Das sieht schon richtig schön aus. Aber wir Menschen sind ja technisch versiert und mittlerweile gibt es sowas wie Weltraumteleskope. Und eins der bekanntesten heißt Hubble. Und ich habe euch zwei Bilder mal mitgebracht, die dieses Weltraumteleskop Hubble gemacht hat. Okay, ja, hier ein Bild von Hubble. Das sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film, aber es ist ein Foto von einem Weltraumteleskop. Oder noch ein zweites Bild von Hubble. Ja, wenn man das anguckt, dann denkt man ja Star Wars vielleicht. Aber nein, das ist auch ein Foto von Hubble, dem Weltraumteleskop. Und wieder stelle ich mir die gleiche Frage. Wie muss ein Gott sein, der eine solche Schönheit, eine solche Majestät, und das sind ja nur zwei winzig kleine Ausschnitte aus einem schier unendlichen Universum. Wie muss ein Gott sein, der eine solche Schönheit erschafft und sie dann in den Tiefen des Weltraums unterbringt, wo kein Mensch sie jemals sehen konnte, bis eben das Weltraumteleskop ankam und es fotografiert hat. Wie muss ein solcher Gott sein, so eine Schönheit, so ein Überfluss, so eine Majestät, so eine Große? Und das ist mein erster Punkt für heute. Wenn ich über diese Bilder nachdenke und dann überlege, was sagt die Schöpfung über den Schöpfer? Was kann ich durch das erkennen über Gott, dann glaube ich erstens, wir haben einen Gott, der Schönheit liebt. Wir haben einen Gott, der Schönheit liebt, sonst hätte er nicht solche Schönheit geschaffen. Und zweitens, wir haben einen Gott, der großzügig ist. Wir haben einen Gott, der im Überfluss in der ganzen Schöpfung Schönheit und Vielfältigkeit unterbringt. Gott ist großzügig. Das ist mein erster Punkt für heute. Gott teilt gerne aus. Er gibt gerne. Er schenkt gerne. Das zeigt sich in seiner Schöpfung. Ich bin jemand, der gerne reist. Und wenn man dann so irgendwo mal einen Reiseführer oder im Internet schaut, es gibt so viele wunderschöne Orte auf dieser Welt, die ich am liebsten mal bereisen würde. Ich weiß, mein Leben wird dafür nicht ausreichen. Die Welt ist voller Schönheit, die Gott geschaffen hat. Aber diese Großzügigkeit Gottes zeigt sich auch in der Bibel. Wir sehen Adam und Eva, die in einen wunderschönen, überfließenden, großzügigen Ort hinein geschaffen werden, den Garten Eden. Wir sehen Gott, der Israel immer und immer und immer wieder großzügig mit seinen Gaben und mit seiner Liebe und seiner Vergebung beschenkt. Wir sehen einen Gott, der sein Allerbestes, seinen Sohn auf diese Welt sendet, Jesus, der für uns kommt und der uns Gottes Liebe und Gottes Wesen offenbart. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wie Gott großzügig seinen Heiligen Geist ausgießt, wie er ihn auch uns allen schenkt, wie er nicht sagt, du musst erst perfekt sein, du musst erst sündlos sein, damit ich dir meinen Heiligen Geist schenke. Nein, wie er ihn großzügig allen schenkt, die auf Jesus vertrauen und ihn darum bitten, dass Gott seine Kraft mit uns teilt, in unseren Herzen wohnt, zeigt uns seine Großzügigkeit. Und ich sehe es auch in meinem eigenen Leben, wo ich so viel und so oft Gottes Segen, Gottes Beschenkungen erlebt habe, dass ich es gar nicht mehr zählen kann. Wir haben einen großzügigen Gott. Wir haben einen Gott, der gerne gibt und der es liebt zu beschenken, der ein großzügiges und schenkendes Herz hat. Doch wie sieht das mit uns aus? Hat Gottes Großzügigkeit auch schon auf uns, wenn wir ihm nachfolgen und an Jesus glauben, abgefärbt? Oder regiert in unserem Herzen doch manchmal noch der Geiz? Ich bin in einer sparsamen Familie aufgewachsen. Ich habe 4 Geschwister, also wir waren zu 5. Meine Eltern hatten aus verschiedenen Gründen beide kein abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung, als meine älteste Schwester geboren wurde. Und ja, meine Mutter war dann über viele Jahre Hausfrau und mein Vater zuerst zumindest ungelernter Mitarbeiter einer kleinen Firma. Später hat er dann berufsbegleitend noch eine Ausbildung gemacht, damit er zumindest ein bisschen mehr verdient hat für uns als Familie. Und somit war die einfache Folge, wir als Familie hatten einfach nie besonders viel Geld. Wir hatten immer genug zu essen, aber doch immer etwas weniger Geld als andere um uns herum. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das als Kind nie als besonderen Mangel empfunden. Aber meine Eltern, die waren, glaube ich, schon manchmal ziemlich gestresst dadurch, dass wir einfach nicht so viel Geld hatten. In jedem Fall habe ich gelernt, sparsam mit meinem Geld umzugehen. Vielleicht hat mich Gott deswegen hier nach Schwaben berufen. So, ich passe hier gut rein, ja? Viele sparsame Menschen hier. Okay. Ich habe gelernt, sparsam mit meinem Geld umzugehen. Und so konnte ich immer wieder erleben, dass ich Freunde hatte, die eigentlich mehr Geld hatten als ich, mehr Taschengeld, mehr von ihren Eltern bekommen haben und trotzdem irgendwie schlechter mit dem Geld ausgekommen sind, was sie hatten. Und da war ich schon manchmal auch ein bisschen stolz auf meine Sparsamkeit. Ich kann gut mit Geld umgehen. Besonders mit einem meiner besten Freunde habe ich relativ häufig darüber diskutiert. Und denn er hat mir immer wieder liebevoll zu verstehen gegeben, dass er meine Sparsamkeit schon häufiger auf der roten Linie Richtung Geiz sieht. Dass das nicht nur Sparsamkeit ist, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr als Sparsamkeit. Und ich habe mich oft gegen seine Argumente gewehrt. Wir haben leidenschaftlich diskutiert. Aber steter Tropfen hüllt den Stein. Und Stück für Stück durfte ich durch meinen Freund, ich bin ihm dafür dankbar, erkennen, dass ich mit in meiner vermeintlichen Sparsamkeit dem Geld eine Aufmerksamkeit gewidmet habe, die eigentlich nur Gott gehört. Und dass das Geld, das ich unbedingt sparsam bei mir halten wollte, in meinem Leben eine Position bekommen hat, die es eigentlich gar nicht haben sollte. Dass ich irgendwie an meinem Geld viel zu sehr geklebt habe. Denn ich musste merken, dass ich, der mir selber selten etwas gegönnt hat, auch nicht wirklich gut in der Lage war, anderen etwas zu gönnen. Dass ich selber, der fast nie zum Essen irgendwo hingegangen ist, sondern immer nur zu Hause gegessen hat, auch sehr schlecht darin war, vielleicht einfach mal einen Freund zum Essen einzuladen. Und wenn, dann war mein Trinkgeld wirklich marginal. Schlicht und einfach, ich war nicht nur sparsam, sondern ich war zumindest teilweise auch geizig. Und in Anlehnung daran habe ich meine Predigt heute überschrieben, geizig oder großzügig. Wir haben einen großzügigen Gott. Wir haben einen Gott, der gerne gibt, der im Überfluss gibt, der reich beschenkt. Und ich bin überzeugt, dass unsere Aufgabe als Nachfolger von Jesus ist, seine Großzügigkeit wiederzuspiegeln. Denn das ist generell unsere Aufgabe als Nachfolger von Jesus. Wenn wir zu Jesus gehören, ist es unsere Aufgabe, dieser zerbrochenen Welt, dieser kaputten und häufig einsamen Welt, in der wir leben, Gottes Wesen sichtbar zu machen, weil Gott in uns wohnt und wir sein Wesen in dieser Welt sichtbar machen, als seine Nachfolger. Und so ist es auch unser Auftrag, seine Großzügigkeit sichtbar zu machen, seine Großzügigkeit wiederzuspiegeln. Und so möchte ich euch heute ermutigen, gemeinsam auch mit mir zu überlegen, wie uns das gelingen kann. Ja, gerade so als Schwaben und als einer, der zwar keiner ist, aber gut da reinpasst. Ich glaube, Sparsamkeit ist ja nichts Schlechtes, ist ja prinzipiell etwas Gutes. Und trotzdem kann es eben zu Geiz werden. Und da müssen wir und jeder Einzelne, denke ich, immer wieder sein Herz prüfen. Und es kann auch dazu führen, dass man andere Menschen, die eben nicht so sparsam sind, die anders sind, irgendwie herunterwertet, innerlich. Dass man sie herabwertet und denkt, oh gut, dass ich nicht so bin, die können ja überhaupt nicht mit Geld umgehen. Einer, der mir dabei sehr geholfen hat, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, war mein Studienkollege Nelson. Nelson kam aus Angola. Und Nelson war in meinem Jahrgang auf meinem theologischen Seminar. Und gleich relativ am Anfang meines Studiums kam er mal mit zu mir nach Hause, also zu meinen Eltern. Und wenige Tage davor hatte mein kleiner Bruder, damals glaube ich 14 Jahre alt oder 13 Jahre alt, Geburtstag gehabt. Und bei uns in der Familie war es immer so, wenn jemand Geburtstag hat, da war in der Wohnzimmer so ein kleiner Tisch, das war dann der Gabentisch. Und da wurden dann die ganzen Geschenke vom Geburtstag draufgestellt und dann ja irgendwie nach 2-3 Wochen Stück für Stück weggeräumt. Und so stand da, als wir nach Hause kamen, immer noch der Gabentisch von meinem kleinen Bruder. Und wir haben dann gegessen und den Tag zusammen verbracht. Und irgendwann merkte ich, dass Nelson einfach zum Gabentisch von meinem kleinen Bruder gegangen ist. Der hatte auch irgendwie Süßigkeiten bekommen und hat sich bei den Süßigkeiten bedient. Und hat dann die Süßigkeiten von meinem kleinen Bruder gegessen, die er zum Geburtstag bekommen hat. Und für mich war das wirklich befremdlich. Du bist auf der Bibelschule, du willst Pastor werden und du klaust einfach meinem kleinen Bruder seine Süßigkeiten? Was fällt dir ein? Hast du überhaupt nichts verstanden? Das war wirklich befremdlich und schwer zu verstehen für mich, wie jemand so handeln und denken konnte. Doch glücklicherweise durfte ich Nelson in meiner Zeit noch besser kennenlernen, denn ich war einige Jahre mit ihm gemeinsam unterwegs. Und wir wohnten auch gemeinsam im Studentenwohnheim. Und immer mal wieder kam es natürlich vor, so als Student, du hast auch nicht immer gut vorausgeplant und was weiß ich, es ist Sonntagabend, du willst was essen, du machst deinen Schrank auf und da ist halt nichts zu essen drin. Und dann denkst du, oh, jetzt muss ich hungrig ins Bett gehen, denkst, ich kann ja jemand anderes fragen. Und ehrlich gesagt, die meisten Studenten, die man gefragt hat, haben ja gesagt. Das war eigentlich nicht das Problem. Aber wenn ich Nelson gefragt habe, und ich habe ihn einmal gefragt, weißt du, was er gesagt hat? Martin, du musst mich doch nicht fragen, ob du mir was zu essen holen kannst. Du kannst jederzeit an meinen Schrank gehen und dir einfach so viel holen, wie du willst. Nelson lebte nach einem Motto, Mi casa es su casa. Ich habe es euch mitgebracht, das ist Spanisch. In der südlichen Hemisphäre ist das ja ein Motto, was weit verbreitet ist. Mein Haus ist dein Haus. Mi casa es su casa. Für ihn waren wir Brüder. Und Privateigentum ist da nicht mehr so wichtig. Alles, was er hatte, durfte ich mir nehmen. Alles, was er hatte, daran durfte ich mich bedienen. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, ja, wir schaffen das Privateigentum ab und ab jetzt gehört alles allen. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns bewusst machen sollten, dass wir Deutschen mit unserem sehr starken Fokus, das gehört mir, das gehört dir, schon unsere Kinder wissen, welches Spielzeug mir gehört und welches Spielzeug dem anderen Kind gehört. Wir machen es tatsächlich manchmal so, dass wir bewusst Spielzeug nicht kaufen und es einem Kind schenken, sondern sagen, das gehört allen, weil wir diese dauernden Streitigkeiten, nein, das gehört mir, du musst mich erst fragen, wenn du damit spielen willst, einfach satt sind. Aber Nelson kam aus einer Kultur, wo das anders war. Da war nicht meins, 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 sondern da war unsers. Das gehört uns. Deswegen war es für ihn nicht komisch, sich einfach zu bedienen. Er war unser Gast, als er bei uns zu Hause war. Und wenn er unser Gast in seiner Kultur, darf man sich als Gast einfach bedienen. Und ja, natürlich, wir müssen auch lernen, mit anderen Kulturen umzugehen. Und das war vielleicht trotzdem nicht so klug, was er gemacht hat. Aber es hat mich etwas gelehrt und hat auch bleibende Spuren in mir hinterlassen. Warum poche ich immer so sehr darauf, was mir gehört, wenn ich mit meinen Freunden essen gehe? Warum ist es mir dann so wichtig, dass jeder sein eigenes Essen bezahlt? Ob ich das Geld jetzt habe oder mein Freund? Was macht das für einen Unterschied? Warum fällt es mir so schwer, jemand 50 Euro zu schenken, aber vielleicht nicht so schwer, mir selbst für 50 Euro neue Schuhe zu kaufen? Bin ich sparsam oder bin ich geizig? Und ich möchte euch da jetzt keine finalen Antworten liefern. Was ist Geiz, was ist Sparsamkeit, wie müssen wir uns verhalten, müssen wir alle jetzt Nelson heißen und unser Lebensmotto muss Mikasa es Sukasa sein? Nein. Aber ich möchte uns sensibilisieren für dieses Thema Sparsamkeit und Geiz und Großzügigkeit. Dass wir uns selbst prüfen, wie es uns mit diesem Thema geht. Es geht nicht darum, verschwenderisch zu sein. Und erst recht nicht Geld auszugeben, was man gar nicht hat, was ja auch heutzutage viele Menschen machen. Aber wir haben einen großzügigen Gott. Wir haben einen Gott, der gerne Geschenke macht. Wir haben einen Gott, der uns alle reichlich beschenkt hat. Und ich möchte es mir zur Lebensaufgabe machen, seine Großzügigkeit wiederzuspiegeln. Und ich möchte uns alle dazu herausfordern, zu überlegen, wie können wir in unserem Leben ein Stück mehr von der Großzügigkeit Gottes widerspiegeln. Puh, jetzt habe ich schon ziemlich lang gepredigt und immer noch keinen einzigen Bibelvers erwähnt. Vielleicht sagt ihr jetzt, der Martin predigt heute sein eigenes Wort. Nein, ich habe auch noch Bibelverse dabei, sogar ein paar, denn zu dem Thema gibt es tatsächlich viele. Und ich möchte so einen kleinen Überblick mal über, wo ich nicht lang drüber rede, aber so ein paar Bibelverse, weil ich sie einfach cool finde, mit euch teilen. Ja, schauen wir mal, 5. Mose 15, Vers 7 bis 8. Dort steht: Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Seid vielmehr großzügig und leiht ihnen, was sie brauchen. Mose gibt im Auftrag Gottes dem Volk dieses Gebot weiter. Seid großzügig den Armen gegenüber. Und das zieht sich durchs ganze Alte Testament. Oder Psalm 37, Vers 21. Die Bösen borgen und zahlen nicht zurück. Aber die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Ich finde diese Verbindung, die hier und auch an vielen anderen Bibelstellen gezogen wird, sehr interessant. Die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Wenn ich auf mein eigenes Geld vertraue, dann will ich es festhalten. Dann will ich es bei mir halten, dann will ich es nicht abgeben. Dann führt das häufig zu Neid, zu Geiz. Aber wenn ich auf Gott vertraue, wenn ich weiß, dass nicht ich mein eigener Versorger bin, dass nicht letztlich mein Job mich versorgt, sondern letztlich Gott mich versorgt, dann hilft das mir, großzügig zu geben, weil ich mir keine Sorgen machen muss, weil ich weiß, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er mich gestern versorgt hat, vertraue ich darauf, dass er mich morgen versorgen wird. Und dann kann ich großzügig geben. Oder Sprüche 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Gott segnet Großzügigkeit. Und ich finde hier diese Formulierung sehr interessant. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte. Sparsamkeit wird hier nicht schlecht gemacht. Aber wenn man sparsamer ist, als man sein sollte, dann ist es eben Geiz. Und das ist nicht gut. Lukas 6, Vers 38, ein Wort von Jesus. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Gott segnet Großzügigkeit. Er segnet Großzügig und er segnet Großzügigkeit. Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl an Bibelstellen. Und es gibt noch deutlich mehr dazu, die deutlich machen, dass dieser Wesenszug Gottes, seine Großzügigkeit, dass es unser Auftrag ist, die wieder zu spiegeln, die von ihm zu erlernen und weiterzugeben. Doch ich möchte noch ein bisschen mehr ins Detail gehen für meinen dritten Punkt. Also erstens, Gott ist großzügig. Unser Auftrag ist es, seine Großzügigkeit wiederzuspiegeln. Und zu meinem dritten Punkt möchte ich nochmal reinschauen ins Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Ein herausforderndes Kapitel, in dem Paulus die Korinther um etwas bittet. Und zwar, ich erzähle euch kurz den Hintergrund, der Gemeinde in Jerusalem, also der Urgemeinde, der ging es finanziell nicht gut. Und deswegen hat Paulus auf seinen Reisen, er ist ja viel auf Reisen gegangen, hat das Evangelium gepredigt und hat die Gemeinden besucht, die er selbst gegründet hatte, hat auf seinen Reisen immer wieder Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem, denen es finanziell nicht gut ging. Und so auch in Korinth. Ja, Korinth war damals so eine Weltstadt, eine Hafenstadt, riesengroß, sehr wohlhabend. Natürlich gab es da auch Arme, aber trotzdem prinzipiell eine reiche, wichtige, große, wohlhabende Stadt. Bei Korinth ist so ein Kanal, der zwei Teile des Mittelmeers miteinander verbindet. Und alle Schiffe, die irgendwie die Abkürzung nehmen wollten, mussten durch diesen Kanal, man nannte ihn den Isthmus von Korinth, und mussten natürlich Steuern zahlen. Und das kam dieser Stadt zugute. Es war eine wohlhabende Stadt. Und so hat Paulus in Korinth schon mal Geld gesammelt für die Armen in Jerusalem. Und damals hatten die Korinther reichlich gegeben. Und sie hatten so viel gegeben, dass Paulus sogar angegeben hat mit den Korinthern. Er ist zu den anderen Gemeinden gegeben und die Korinther haben viel gegeben. Jetzt könnt ihr auch ordentlich geben. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, so beschreibt Paulus das so ansatzweise. Und nun möchte er nochmal gerne in der Gemeinde von Korinth sammeln für die Menschen in Jerusalem. Aber damit die Menschen in der Gemeinde sich auch darauf vorbereiten können, schickt er quasi einen seiner Reisebegleiter vor, damit sie, was weiß ich, paar Wochen, paar Monate, wir wissen nicht genau wie lange vorher, schon mal anfangen können, jeden Tag oder jeden Monat, jede Woche ein klein bisschen von dem, was sie haben, zurückzulegen, damit, wenn Paulus dann kommt, sie großzügig geben können. Und was er ihnen zu dieser Sammlung schreibt, das möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen. 2. Korinther 9, ab Vers 5. Deshalb hielt ich es für besser, die Brüder vorauszuschicken, damit die angekündigte Sammlung auch wirklich bereit liegt. Ich möchte jedoch, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keines, das unter äußerem Druck gegeben wird. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Aber wer viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, dass ihr es mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, um Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die es nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Paulus betont, wie wichtig diese Sammlung ist. Und dabei hat er eine ziemlich umfassende Argumentation, die auch ein bisschen ineinander verschachtelt ist. Und ich möchte einfach das ein bisschen auseinanderfriemeln, auseinanderziehen. Was sind eigentlich die Argumente, die Paulus hier benutzt, um den Korinthern ans Herz zu legen, großzügig zu sein? Und wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich da drei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist, Paulus erinnert die Korinther daran, dass letztlich sowieso alles ein Geschenk Gottes ist. Alles, was wir haben, kommt letztlich von Gott. Und deswegen können wir großzügig weitergeben. Und er erinnert sie auch an die Großzügigkeit Gottes, der seinen eigenen Sohn für uns auf diese Welt gesandt hat. Also das erste ist, Gott hat uns reich beschenkt. Und das zweite ist, er betont, dass diese Großzügigkeit, dass dieses Geben von Herzen kommen soll. Keiner soll aus Druck oder Zwang geben. Wir sollen uns nicht in Großzügigkeit üben, damit Gott uns lieb hat, damit wir von Gott angenommen werden, damit wir in den Himmel kommen. Wir sollen uns in Großzügigkeit üben, nicht aus Zwang. Wir müssen das eben machen. Ich will es nicht, aber Gott sagt, du musst, also mache ich es halt. Sondern wir sollen großzügig sein mit einer Freude im Herzen, aus einer Dankbarkeit. Und wenn uns diese Freude und diese Dankbarkeit zu geben fehlen, dann ist der erste Schritt nicht, oh, ich muss aber, sondern der erste Schritt ist, Gott, bitte veränder mein Herz. Schenk mir deine Dankbarkeit ins Herz. Schenk mir deine Freude ins Herz, damit ich nicht aus Zwang geben muss und widerwillig und stöhnend, sondern damit ich mit Freude geben kann, damit ich aus Dankbarkeit geben kann. Denn dieser Prozess des Gebens kommt von innen nach außen. Ich erkenne, dass alles, was ich habe, von Gott kommt. Mein eigenes Herz wird mit Dankbarkeit und Freude erfüllt. Und dann kommt erst das Dritte, der dritte Argumentationsweg. Und das ist das Ergebnis. Denn wenn ich gebe, bewirke ich viel Gutes. Und Paulus beschreibt tatsächlich sogar vier gute Dinge, die bewirkt werden, wenn wir geben. Das erste ist, es bewirkt ganz praktisch Gutes bei denen, die das Geld bekommen. Beispielsweise die Menschen in Jerusalem haben zu wenig zu essen und ihr Hunger wird gestillt durch das Geld, was die Korinther geben. Aber es ist nicht nur praktisch gut für ihr Essen, sondern es bewirkt zusätzlich auch noch Gutes in ihren Herzen. Weil sie wissen, Gott hat mich versorgt durch die Gemeinde in Korinth. Und so erfüllt Dankbarkeit ihr Herz. Und somit bewirkt das Geben der Korinther praktische Hilfe für die Gemeinde in Jerusalem und auch es bewirkt Gutes in ihrem Herzen. Aber es gibt noch mehr, denn es bewirkt auch Gutes im Herzen von denen, die geben. Wenn ich gebe, ist das ein Ausdruck meines Vertrauens auf Gott. Und wenn ich gebe, hilft es mir, Gottes Sicht auf mein Geld zu haben und nicht an meinem Geld zu kleben und geizig zu sein. Und somit bewirkt es auch Gutes in meinem eigenen Herzen. Und zuletzt beschreibt Paulus, wie es auch praktisch Gutes bewirkt in unserem Leben, wenn wir geben. Nicht nur in unserem Herzen, weil wer großzügig gibt, den wird Gott segnen. Finanziell, familiär, gesundheitlich. Wie Gott segnet, das ist individuell und das kann man sich nicht errechnen. Wenn ich Gott 10 Euro gebe, dann kriege ich den Segen. Wenn ich ihm 100 Euro gebe, dann kriege ich den Segen. Wie viel muss ich Gott geben, damit ich für immer gesund bleibe? Nicht. Wie viel muss ich Gott geben, damit ich einmal Millionär werde? Ja, manche Theologen haben so eine Berechenbarkeit. Gib Gott 100, dann kriegst du 400. Es gibt zwar manche Bibelstellen, die man in diese Richtung auslegen könnte, aber ich glaube, letztlich ist das nicht das Wesen von Gottes Segen. Wir geben großzügig und müssen darauf vertrauen, dass Gott auf seine Art und Weise großzügig zurückgibt und uns segnet. Und garantiert wird er uns segnen, das hat er uns versprochen. Und auf jeden Fall wird er uns auch in der Ewigkeit segnen, mit einem Leben in seiner Gegenwart. So bewirkt das, wenn wir geben, Gutes bei den Menschen, die es bekommen, in ihren Herzen, in unseren Herzen und in unserem Leben. Und so ist mein dritter Punkt. Wenn wir geben, dann lasst uns aus Dankbarkeit und mit Freude geben, damit wir ein Segen sind und auch Segen empfangen. Lass uns aus Dankbarkeit mit Freude geben, damit wir ein Segen sind für andere und gleichzeitig auch Gottes Segen empfangen. Oder um es mit Jesus ganz kurz und prägnant zu formulieren, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Amen. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für deine Großzügigkeit, mit der du mich und uns alle beschenkst, Herr. Jeden Tag neu. Ich danke dir für diese wunderschöne Welt, die du geschaffen hast. Ich danke dir für deine Vergebung, die jeden Tag neu ist. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, den du nicht von uns nimmst, auch wenn wir mal Fehler machen. Ich danke dir für dein großzügiges Schenken an uns. Und ich wünsche mir für mich selbst und für uns als ganze Gemeinde, dass wir lernen, deine Großzügigkeit wiederzuspiegeln. Dass du unser Herz mit einer Dankbarkeit und einer Freude am Geben beschenkst, so wie es dein eigenes Herz erfüllt. Und dass wir nicht aus Druck oder aus Zwang oder aus Gesetzlichkeit geben, sondern aus Dankbarkeit und mit Freude. Und dass wir erleben dürfen, wie unsere Großzügigkeit für andere Menschen zum Segen wird und letztlich sogar auch für uns selbst zum Segen wird. Amen.